SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Im November hat es sich schon angedeutet, jetzt steht es fest, das kleinste von drei Schaefflerwerken in Homburg für die Produktion von Medizintechnik wird endgültig geschlossen. Und das heißt, 200 Stellen fallen weg. Sie sollen aber sozialverträglich abgebaut werden, hört man von Schaeffler. Mein Kollege Lars Ohlinger aus der SR Wirtschaftsredaktion ist jetzt bei mir und hatte heute ein Gespräch mit den Verantwortlichen. Ja, Lars, was genau passiert denn da jetzt bei Schaeffler in Homburg?
Ja, seit Februar hatte man verhandelt. Jetzt hat man sich also geeinigt. Es gab einen sogenannten Interessensausgleich. Das bedeutet einerseits, 200 Jobs sollen wegfallen. Andererseits werden aber rund 40 Jobs erhalten bleiben, Arbeitsstellen. Da ist aber noch nicht ganz klar, wer dort wirklich bleibt und wer gehen sollte. Es wurde ein Freiwilligenprogramm unter anderem vereinbart, aber auch mit Altersteilzeit. Und die Mitarbeiter können sich auf andere Jobs im Werk, aber auch an anderen Standorten bewerben. Das heißt also einerseits, das Werk wird geschlossen, andererseits aber bleibt ein bisschen was erhalten. Wir haben uns natürlich auch mit dem Betriebsratschef unterhalten, mit dem Thomas Detweiler. Vielleicht hören wir einfach mal, was der dazu sagt.
Zum einen wurden natürlich auch die Arbeitsplätze hier gesichert und zudem kam auch noch, dass wir ein sogenanntes Kompetenzzentrum für medizintechnische Anwendungen hier am Standort auch eingerichtet bekommen. Das heißt, hier bleibt auch weiterhin das Thema Forschung, Entwicklung und auch natürlich die Neuanläufe von neuen Produkten.
Ja, da hört man schon, ein bisschen Hoffnung ist auf jeden Fall mit dabei, auch beim Betriebsratschef. Aber so ganz klar ist das noch nicht, da ist noch vieles unklar.
Und wie geht's da jetzt weiter?
Nun ja, es soll ja ein Teil der Produktion also im Werk verlagert werden. Und wir haben es gerade gehört, ein sogenanntes Kompetenzzentrum Medizintechnik aufgebaut werden. Das wird in den anderen beiden Werken in Homburg dann aufgebaut werden. Da ist noch nicht ganz klar, was da wirklich passieren wird. Ich habe natürlich danach gefragt, hat man mir gesagt, okay, auf jeden Fall Forschung und Entwicklung sollen dort rüber wandern. Das ist auch ein Bereich, wo man sehr, sehr viel Zukunftshoffnung drauf hatte. Aber das wird sich erst in den nächsten Monaten wirklich zeigen, was da genau passiert. Im Moment 40 Arbeitsplätze, da hofft man aber natürlich, dass das mehr werden.
Aber es ist ja noch gar nicht lange her, da hatte Schaeffler Geschäftszahlen vorgelegt und verkündet, das Geschäft in China auszubauen. In Homburg arbeiten für Schaeffler zu guten Zeiten 2700 Mitarbeiter, nach der Schließung dann nur noch 1700. Ist das denn nicht auch irgendwie ein Sterben auf Raten?
Ja, das ist die große Frage. Das ist ja nicht nur bei Schaeffler so, sondern auch bei anderen Autozulieferern, wie es dort weitergeht. Man hat sehr viel Hoffnung auf diesen Bereich Medizintechnik gelegt. Mhm. Ich habe mich auch mit dem IG Metall-Chef von Homburg, Peter Vollmer, unterhalten.
Ich bin zuversichtlich, dass es andere Produkte geben kann. Welche das im Detail sind, das muss ich, glaube ich, entwickeln. Das, was wir richtig gut können, das müssen wir uns anschauen. Wir haben eine sehr effiziente Produktionsweise. Wir haben eine sehr hoch ausgebildete Belegschaft in sehr, sehr vielen Betrieben. Und es gibt ganz viele Produkte.
Ja, aber die Konkurrenz ist groß aus China. Schaeffler hat vor allen Dingen angekündigt vor einigen Wochen, dass man in China vor allen Dingen sehr, sehr viel investieren will. Man will zum Beispiel mit fliegenden Taxis dort auch einiges umsetzen mit einem Unternehmen. Mhm. Und das ist nicht nur bei Schaeffler so, sondern auch bei anderen Unternehmen leider Gottes so. Die Autozulieferer gucken jetzt gerade in Richtung Asien. Aber trotz allem, 1700 Jobs bleiben erhalten und man hofft, dass man das auch ausbauen kann wieder.
Danke dir, Lars Ohlinger. Bei Schaeffler in Homburg werden 200 Arbeitsplätze abgebaut. Betriebsbedingte Kündigungen soll es nicht geben. Im Autozulieferbereich soll die Produktion aber erstmal weiterlaufen, haben wir gehört. Damit hat der neue Bundeskanzler, ich spreche von Friedrich Merz, bei vielen Menschen in Deutschland sich direkt unbeliebt gemacht. Letztens hat er ja gesagt, dass die Deutschen zu wenig arbeiten würden. Gestützt wird seine These von einer neuen Studie des Arbeitnahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Danach belegt Deutschland im Europavergleich einen unteren Platz. Und alle in Pflegeberufen oder Bau oder in handwerklichen Berufen so zu wenig arbeiten, wie bitte? Oder was sollen nur die ganzen Leute sagen, deren Stellen gerade gestrichen werden? Wie sehen das die Fraktionen im Saarländischen Landtag? Aaron Klein hat für uns nachgefragt.
Der Parteikollege von Friedrich Merz, Stefan Toscani, CDU-Fraktionschef im Saarländischen Landtag und CDU-Landeschef, findet:
Von nichts kommt nichts. Also wer einen hohen Lebensstandard will, muss auch entsprechende Leistungen erbringen.
Trotzdem, so Toscani, sei die Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft mit Vorsicht zu genießen. Man müsse sich die Ursachen für die deutsche Platzierung genau anschauen. So arbeiten in Deutschland zum Beispiel vergleichsweise viele Menschen in Teilzeit. Eine gesellschaftliche Debatte über Arbeitszeit und Leistungsprinzip anzustoßen, sei aber auf jeden Fall wichtig. Um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen und mehr Menschen zum mehr Arbeiten zu bringen, müsse man aber auch entsprechende Anreize schaffen, so Toscani.
Es gibt nicht die eine sozusagen Maßnahme, um da ein Stück weiterzukommen. Wir hatten ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten Reduzierung von Arbeitszeit bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung. Das Problem in Deutschland ist ja, dass wir nicht mehr die notwendigen Produktivitätssteigerungen haben wie in den letzten Jahren oder Jahrzehnten.
Eine Debatte darüber, wie man wirtschaftlichen Aufschwung schafft, findet auch der stellvertretende Fraktionschef der SPD im Landtag, Timo A., gut. Aber
eine Debatte darüber, dass viele Menschen in diesem Land nicht genügend arbeiten, halte ich an der Realität von vielen Menschen komplett vorbeidiskutiert. Und ich würde mir wünschen, dass man mal mit einer Dachdeckerin oder mit einem Dachdecker darüber spricht, dass zu wenig gearbeitet wird. Oder bei den Menschen, die in einem Kontischichtbetrieb arbeiten und jetzt schon mit der maximalen Belastung ausgestattet sind.
Vor dem Hintergrund, dass im vergangenen Jahr in Deutschland über 1 Milliarde Überstunden gemacht wurden, bietet die Diskussion gesellschaftlichen Zündstoff, so A. Wirtschaftlichen Aufschwung schaffe man zum Beispiel auch damit, dass man Arbeitnehmer ordentlich bezahlt und sich Arbeitgeber an Tariftreue hielten.
Und ein Blick in die letzten Jahre zeigt, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer viel gegeben haben, auch bei vielen Tarifrunden eben keine Lohnerhöhung bekommen haben und jetzt sind auch mal andere an der Reihe.
Für die AfD im Landtag und Fraktionschef Josef Dörr ist der Vorstoß von Friedrich Merz nicht ernst zu nehmen. Zudem traue er der Studie nicht. Es werde viel mehr gearbeitet, nur eben oft schwarz, so Dörr. Wer wirtschaftlichen Aufschwung wolle, müsse etwa für weniger Bürokratie sorgen. Und
die Wirtschaft mal wirtschaften lassen und einen Rahmen setzen, bevor man jetzt hingeht und den Leuten mehr, die noch arbeiten oder die produktiv arbeiten, denen noch, sagen wir mal, Arbeitszeit aufpumpt.
In einem sind sich die Fraktionen einig, die Wirtschaft muss wieder in Gang kommen. Dass man dafür auch mehr Zeit mit und bei der Arbeit verbringen muss, das sehen nicht alle so.
Ran an die Arbeit, so will es Bundeskanzler Merz. Also, dass wir alle mehr arbeiten, um die Wirtschaft anzukurbeln. Nicht alle Parteien im Saarland sehen das so wie er. Michael Schulz, diesen Namen haben Theaterfreunde im Saarland sicherlich schon auf dem Schirm, denn ab der kommenden Saison ist er neuer Generalintendant am Saarländischen Staatstheater. Da fragen sich natürlich alle, wie verändert sich denn damit das Programm? Heute Nachmittag wurde es vorgestellt und meine Kollegin Barbara Grech hat zugehört, ist mir jetzt live zugeschaltet. Barbara, was erwartet uns da? Wird sich viel ändern?
Doch, das muss man schon sagen. Man erkennt trotz des größtenteils gleichbleibenden Ensembles, dass da einer eine neue Handschrift einführt. Der Auftakt aber ist wohl ganz nach dem Geschmack des Publikums. Michael Schulz schmeißt sich sozusagen ran an das Publikum mit einer Operette. Emmerich Kallmanns, die Herzogin von Chicago, eröffnet dann nämlich am 6. September die neue Spielzeit.
Natürlich schmeiße ich mich ans Publikum. Was glauben Sie denn? Nein, es ist tatsächlich die Überlegung gewesen, womit fängt man an? Macht man die ganz große Oper, irgendwas Unbekanntes? Und ich habe dann überlegt, habe gesagt, Mensch, fang doch mit einer Operette an, die vielleicht nicht jeder kennt, die sowohl musikalisch sehr unterschiedliche Genres bespielt, weil sie ja sowohl K&K-Operette mit Walzer und Czardasch, aber auch viel Jazz, Swing und Shimmy dabei ist und die vielleicht inhaltlich auch noch ein bisschen was mit uns zu tun hat heute.
Ganz anders geht Schulz dann aber im Schauspiel vor. Sage und schreibe gleich 5 Uraufführungen wird es da in der nächsten Spielzeit geben. Er setzt mit dem neuen Chefdramaturgen Ulf Schmidt auf Gegenwartstheater. Schmidt wird gleichzeitig auch als Autor im Theaterbetrieb selbst Stücke schreiben und neue Formate entwickeln. Das heißt aber nicht so, Schulz, dass es nicht auch einen Repertoirebetrieb gibt.
Deswegen ist zum Beispiel sowas wie Richard III dabei, deswegen ist aber auch sowas wie die Drei-Groschen-Oper dabei. Wir haben im Puppenfigurentheater, was ja auch neu kommt, Leonce und Lena als einen der großen Klassiker und in der Oper sowas wie die Tosca, La Cage aux Folles als Musical und der Sommernachtstraum im Tanz von Sten Celis mit Mendelssohns Musik, auch an der Stelle das Klassische, was dem Stoff innewohnt, mitbedienen wird.
Ja, und wir haben es eben schon gehört, der neue Intendant setzt auf das Genre Puppentheater. Das hatte er ja auch schon angekündigt. Dabei handelt es sich aber nicht nur um Kindertheaterinszenierungen. In der ersten Spielzeit wird es Gastauftritte von solchen Kompanien geben, mit denen Schulz auch schon in seiner bisherigen Wirkungsstätte am Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen zusammengearbeitet hat. Leonce und Lena von Büchner ist eine solche Produktion. Und Schulz will mit dieser Theatergattung sozusagen den künstlerischen Horizont am Saarländischen Staatstheater erweitern.
Weil das einfach nochmal was ganz anderes ist. Und dieses Faszinosum, dass das tote Material mit einem Mal lebt und dadurch viele Dinge tun kann und tun darf, die wir uns auch als Menschen, also als analog spielende Menschen auf der Bühne versagen, das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Und ich liebe diese Kunstform und ich finde, dass sie zu Unrecht ein großes Schattendasein führt.
Also man darf schon mal gespannt sein, was da so alles in der kommenden Spielzeit am Saarländischen Staatstheater über die Bühne geht.
Klingt auf jeden Fall spannend. Barbara Grech von der Pressekonferenz für den neuen Spielplan des Saarländischen Staatstheaters unter dem neuen Generalintendanten. Der Kartenvorverkauf beginnt übrigens am 28. Juni. Wenn Sie gerne zu Gartenschauen fahren, ob jetzt zum Beispiel zur Bundesgartenschau oder zu den Landesgartenschauen oder vielleicht sogar zur Chelsea Flower Show, dann habe ich jetzt was für Sie, und zwar die Luxemburg Urban Garden, also die luxemburgische Gartenschau. Und sie ist viel mehr als eine Blümchenausstellung, behaupten zumindest die Veranstalter. Sie soll eine riesige Freiluftausstellung für Gartenkunst, Stadtökologie und nachhaltige Ideen sein. Wir wollten wissen, ob das stimmt, und haben SR3-Reporter Sven Beermann für uns hingeschickt.
Urbane Gärten, Kunstinstallationen, Umweltprojekte und landwirtschaftliche Innovationen. Das ist die Luxemburg Urban Garden, kurz LUGA. Manche Installationen sind noch gar nicht ganz fertig oder entwickeln sich während der 6 Monate, die die Gartenschau dauern soll. Wie die Kunstinstallation The Living Pyramid, die lebende Pyramide, an Schauplatz Nummer 1, Kirchberg in Luxemburg-Stadt. Sie ist 9 Meter hoch und besteht aus Holz, Erde und über 2000 Pflanzen aus der näheren Umgebung, erklärt Barbara Florian vom Orga-Team der LUGA.
Hier verbindet sich die Pflanzenwelt mit der Mathematik und geometrischen Formen. Die Installation ist aber auch eine Neuinterpretation unserer natürlichen Umgebung, die sich ständig verändert. Im Laufe der Gartenschau können Menschen hier selbst etwas einpflanzen. Damit entwickelt sich auch die Installation weiter. Das entspricht dem Kreislauf des Lebens.
Schauplatz Nummer 2 der Gartenschau, das Petrustal, durch das sich 10 urbane Gärten ziehen. Sie sind jeweils nur ein paar Quadratmeter groß und wurden von jungen Künstlerinnen und Künstlern gestaltet.
Das Interessante ist, dass die 10 Kreativen das gleiche Thema, nämlich das Unsichtbare sichtbar machen, aus 10 völlig unterschiedlichen Blickwinkeln umgesetzt haben. Das geht von der Apokalypse über medizinische Pflanzen bis hin zu Lebensmitteln auf unseren Tellern.
Schauplatz Nummer 3 der Gartenschau, der Park Édouard André. Hier sind neue Rosenzüchtungen zu sehen, die nach berühmten Frauen aus Luxemburg benannt worden sind. In einem Gewächshaus nebenan wachsen Blumen und Pflanzen, die lumineszent sind, also im Dunkeln leuchten, und zwar in vielen verschiedenen Farben. Sie sind nicht genmanipuliert, sondern ihnen wurde ein Serum gespritzt, das sie zum Leuchten bringt.
Hier sind wir im Bereich Forschung und Innovation, wie man künftig vielleicht Städte beleuchten und bepflanzen kann.
Schauplatz Nummer 4 der Gartenschau, das Alsettal. Hier befindet sich unter anderem das LUGA Lab, eine Tribüne voller Pflanzen. Hier sollen sich die Menschen hinsetzen und miteinander austauschen. Für Schauplatz 5 der Gartenschau muss man eine halbe Stunde lang in den Norden des Landes fahren, nach Ettelbrück. Hier steht die heimische Landwirtschaft im Mittelpunkt. Mit verschiedenen Getreiden, aber auch Lebensmitteln und seltenen Pflanzen. 23 Millionen Euro lässt sich Luxemburg die Gartenschau kosten. Viel Geld für ein Event, das nach einem halben Jahr vorbei sein wird. Ein echter Pluspunkt ist aber, anders als bei anderen Gartenschauen sind bei der LUGA die Schauplätze für alle frei und kostenlos zugänglich.
Also wenn Sie hingehen wollen zur luxemburgischen Gartenschau, das geht noch bis Oktober. Und wenn Sie vorher sehen wollen, wie es aussieht, können Sie es auch machen. Heute Abend gibt es den Film bei uns im Fernsehen, im SR-Fernsehen, um 18.50 Uhr in Wims grenzenlos.